Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussa Thiam.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Rettet der neue Koalitionsvertrag die Clubkultur? Darum geht es in dieser Stunde unter anderem. Aber es geht auch um, wie fange ich an? Erinnern Sie sich noch an Bubbles? Bubbles und Michael Jackson?
Now, there is a celebrity sitting in our audience.
I didn't get a chance to do the introduction.
He is Michael Jackson's favorite companion. And what are his favorite pastimes? What does he do? Does he like what people like?
Sure. He loves to play pillow fights, tickle, chase.
Can he moonwalk?
He does his version of moonwalk.
I want to see this. Okay. If Michael Jackson's friend can moonwalk, I'll know where Michael learned all of that stuff.
Ja, der Moderator zusammen im Gespräch mit dem Trainer vom Schimpansen Bubbles, die waren da 1988 zu Gast in einer amerikanischen, US-amerikanischen Show und sie haben eventuell noch die Bilder im Kopf von Michael Jackson, der Bubbles auf dem Arm trug, mit ihm zusammen Pressetermine wahrnahm und mit ihm seinen Tee geteilt hat. Alles erinnert ein wenig an das, worum es bei der neuen Doku-Serie Chimp Crazy geht. Ja, nur dass es vor allem Frauen, sogenannte Monkey Moms sind. Klingt ein wenig bizarr, ist aber auch vom Macher des Tiger Kings. Sie wissen schon, der Verrückte, der einen privaten Wildtierzoo hatte. Was die Serie zeigt, will und kann, das hören Sie hier alles in den nächsten 30 Minuten. Schön, dass Sie dabei sind. Sie haben es geschafft, vor den Osterferien, der neue Koalitionsvertrag steht. Gestern wurde er gemeinsam vorgestellt und natürlich auch die Kulturwelt fragt sich, insbesondere die Clubkultur, was steht denn da jetzt drin? Clubs, wie wir wissen, sind weiterhin in der Krise. Es geht um steigende Kosten, einbrechende Besucherzahlen setzen ihnen zu und das alles ergibt eine wirtschaftliche Abwärtsspirale. Deshalb setzen die Clubs ihre Hoffnung auf die Politik und schauen natürlich auch auf den Koalitionsvertrag, in dem die Clubszene explizit genannt wird. Kulturjournalist Christopher Kornitz hat diesen Vertrag für uns gelesen und ordnet ihn jetzt mit uns ein hier beim Deutschlandfunk Kultur. Herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, machen wir es konkret. Was steht zum Thema Clubkultur im Koalitionsvertrag?
Na, es ist eigentlich nur ein einziger Satz, den ich deswegen auch mal einfach voll zitieren kann. Es braucht in Anführungszeichen Kulturschutzgebiete, in denen Bestandsschutz gilt und Clubs als Kulturorte durch die Baunutzungsverordnung anerkannt und in der technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm, kurz TA-Lärm, berücksichtigt werden.
Okay, abgesehen davon, dass es wieder nach Beamtensprech klingt, was bedeutet das konkret?
Naja, also der Begriff Kulturschutzgebiet, der ist erstmal sehr vage und der wird ja auch im Koalitionsvertrag in Anführungszeichen gesetzt. Ich nehme mal an, es soll mit den Hebeln der Baunutzungsverordnung und eben der TA Lärm schlicht Bedingungen geschaffen werden, um Clubs auch in Misch- oder Wohngebieten einen zusätzlichen Schutz zu verschaffen.
Mhm. Klingt ja aber erstmal auch fortschrittlich, aber wir müssen das Ganze, glaube ich, nochmal aufdröseln. Was regeln diese beiden Verordnungen?
Na, die Baunutzungsverordnung legt fest, wie ein Grundstück verwendet wird. Und dazu gibt es dann verschiedene Kategorien. Und Clubs, die fielen lange Zeit in dieselbe Kategorie, wie zum Beispiel Spielcasinos oder Bordelle, nicht aber wurden sie als Kulturstätten anerkannt. Mhm. Wenn das aber gegeben ist, dürfen sie auch in Wohngebieten weiter bestehen oder aber dort neu eröffnen. Und eigentlich hatte der Bundestag schon 2021 beschlossen, dass Clubs eben als Kulturstätten anerkannt werden. Dem ist aber bisher recht wenig gefolgt.
Okay, also doch eher ein, ja, wenn man so möchte, frommes Lippenbekenntnis. Aber was ist die TA Lärm?
Ja, die regelt, und der Name sagt das ja irgendwie schon, welcher Lärm wie eingestuft wird. Aktuell gilt alles, was aus Clubs dringt, noch als Gewerbelärm. Und gefordert wurde immer wieder, dass er als Kulturschall anerkannt wird. Die Denke ist da, das kann AnwohnerInnen eher zugemutet werden und die behördlichen Auflagen wären dann also nicht so strikt. Auch das bürte natürlich dann Vorteile, weil es zum Beispiel hinsichtlich Lärmbeschwerden helfen würde oder sie vereiteln würde oder aber mehr Open-Air-Veranstaltungen erlauben könnte. Und auch das war schon im Koalitionsvertrag im Jahr 21 eigentlich drin.
Okay, und was ist in den 4 Jahren passiert?
Ja, recht wenig. Also es wurden schon Entwürfe für sowohl die Baunutzungsverordnung als auch die TA-Lärm vorgelegt. So richtig begeistert war davon aber niemand in der Clubszene. Also zum letzten Entwurf der Baunutzungsverordnung schrieb die Livecom, also der Branchenverband der Clubs in Deutschland, Clubs würden dadurch zu Kulturorte zweiter Klasse degradiert. Da wird also noch, sagen wir mal, Luft nach oben gesehen. Und letztlich kommt es jetzt darauf an, wie ernst es die neue Regierung damit meint.
Und wie schätzt du das Ganze ein? Meinst du, die neue Regierung meint es ernst damit?
Na, ich sag mal so, das Thema, das wurde jetzt, wie gesagt, bereits seit 4 Jahren verschleppt. Es gab so ein paar Entwürfe, aber auch nichts Konkretes. Und diese neue Regierung, die jetzt an den Start geht, die hat erstmal mit massiven wirtschaftlichen und außenpolitischen Herausforderungen zu kämpfen. Und ich kann mir jetzt nicht so wirklich vorstellen, dass die Einrichtung von diesen Kulturschutzgebieten da aktuell eine super hohe Priorität haben. Ich wünsche mir aber, eines Besseren belehrt zu werden, das kann ich sagen.
Also, wir halten fest, der neue Koalitionsvertrag widmet sich auch der Clubszene. Wir wissen, steckt sie tief in der Krise. Versprochen wird ein Entgegenkommen bei den Auflagen. Allerdings ist es auch kein neues Versprechen. Und Kulturjournalist Christopher Cornels zweifelt daran, dass das zu einer großen Wende führen wird.
Kann man so sagen, ja.
Ich danke dir trotzdem für die Einordnung hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Danke ebenso.
Ja, was haben wir nicht während der Pandemie privat alles gemacht, um uns von dieser, wie ich finde, doch surrealen Stimmung abzulenken? Eventuell gehören Sie, wie ich, zu den fast 100 Millionen Menschen, die beispielsweise Tiger King gesehen haben. Diese ja doch groteske Doku-Serie auf Netflix. Es ging um den US-Amerikaner, diesen exzentrischen Raubtierzoobesitzer Joe Exotic und seinen Kleinkrieg mit der Tierretterin Carol Baskin. Und ja, was einen auch hat fassungslos werden lassen, war sein Versuch, sie ermorden zu lassen. Joe Exotic sitzt nun im Gefängnis, aber einer der Macher von Tiger King hat nun eine neue Serie. Wieder geht es um Wildtiere und Menschen, vor allem auch Frauen, die sie als Hausgenossen halten. Hier mein Ausschnitt.
Okay, roll film.
The chimpanzee lady now making national news.
A movie star chimp named Tonka and its disappearance. It all has the makings of a Hollywood plot, but no, this is real life.
I keep getting to be the bad guy here, and I'm tired of it.
When you're in love, your brain is out of control. There's chemicals and hormones and things happening to you that makes you irrational.
They're gonna have to bring sheriffs and everything that they can.
I've never seen her that passionate about anything in my life, ever. And that includes her house.
Adult chimpanzees are incredibly dangerous.
Please, she ripped your face off!
It's insane when you think about it. It's insane.
Insane. Und deshalb heißt die Serie wahrscheinlich auch Chimp Crazy, läuft ab morgen bei Sky. Und wie gelungen dieses neue Projekt ist, das weiß unser Serienkritiker Daniel Eschkötter, hat die ersten 4 Folgen für uns gesehen. Daniel, Chimp Crazy, ich meine, wie der Titel schon verspricht, zumindest anmutet, dass es verrückt zugehen wird. Ist diese Doku-Serie wie Tiger King denn genauso abgefahren, nur dass es diesmal um Schimpansen geht?
Ja, also klar, verrückt geht's zu und der Titel, der besagt ja irgendwie gleich mehrere Sachen, ne? Also verrückt nach Schimpansen, Leute, die verrückt nach Schimpansen sind. Aber es geht eben auch, wie wir gerade gehört haben, um Schimpansen, die irgendwann durchdrehen, salopp gesagt, weil sie in der Pubertät oder auch in der Gefangenschaft aggressiv werden und dann Menschen angreifen. Und natürlich verspricht und meint das auch wieder eine verrückte Serie, genau wie Tiger King. Aber darüber hinaus gibt es schon auch große Ähnlichkeiten in der Struktur. Also der Macher Eric Good, der hat da, würde ich sagen, schon sowas wie eine Formel gefunden mit ähnlichen Elementen. Also erstmal geht es um den Skandal, dass da große, potenziell wilde, aber auch eben natürlich für die Kamera attraktive Tiere als Haustiere gehalten werden, unter teils auch desaströsen Bedingungen. Und dass das rechtlich in den USA oder vielen Teilen der USA gar nicht wirklich geregelt ist. Ja, und dann geht es um die Passion und Psychologie und vielleicht auch Psychopathologie von Leuten, die sich große Tiere unter sowas von nicht artgerechten Bedingungen halten wollen. Und wie bei Tiger King auch, die TierliebhaberInnen, die hier porträtiert werden, die sind zurückhaltend gesagt ziemlich exzentrisch und überhaupt nicht kamerascheu, sondern die wollen eben auch ihr Anliegen vortragen. Und dann gibt's noch ein wichtiges Element, das mit Tiger King verbindet, also fast so eine Art Plot-Twist, ne? Also der das scheinbare Tierrechtsthema der Serie in den Hintergrund drängt und eher eine Art Thriller oder Mystery daraus macht. Und das ist auch bei Chimp Crazy wieder der Fall. Ja, der Fall ist eben auch wieder ein Rechts- oder Kriminalfall, nur nicht mit einem versuchten Auftragsmord wie bei Tiger King, sondern mit einem berühmten Schimpansen Tonka, das haben wir eben auch gerade schon gehört, der mal eben in Hollywood-Filmen mitgespielt hat, zum Beispiel bei Schweinchen Babe. Und Tonka ist vorgeblich bei seiner Halterin gestorben, aber da gibt's dann schnell Zweifel dran, ob das denn überhaupt stimmt.
Tiger King war ja ein riesen weltweiter Hit, aber viele, die darin vorkamen, die fühlten sich ja hinterher bloßgestellt, wollten nichts mehr mit der Serie zu tun haben. Wie haben es denn die MacherInnen jetzt trotzdem wieder geschafft, die Menschen vor die Kamera zu bekommen?
Ja, das führt schon zu einem der Twists oder auch zu den Problemen von Chimp Crazy, denn der Macher Eric Good, der ist durch Tiger King zu bekannt geworden und der wollte nun aber eben diese sogenannten Monkey Moms filmen, also Frauen, die sich Schimpansen wie Kinder oder Familienmitglieder halten. Und dafür und insbesondere um an eine Frau ranzukommen, die dann auch so das Äquivalent von Joe Exotic für die Serie wird, Tonya Haddix, die wir im Trailer auch eben gehört haben, das ist die Halterin eben von Tonka, dafür hat Good dann einen Proxy-Regisseur engagiert, so nennt er das. Mhm. Also ein Mann, der selbst auch irgendwie in der exotischen Haustierszene drinsteckt und der nun wie jemand rüberkommt, der eigentlich auf der Seite von Tonya Haddix und den Menschen steht, die sich eben gerne Schimpansen zu Hause halten wollen und die also den Affen als Menschen behandeln und sehen wollen. Also Human Z, so nennt dann Tonya Haddix Tonka eben auch, weil der für sie so ein vermenschlichter Schimpanse und Hausgenosse ist. Ja, und dieser Stellvertreterregisseur, der filmt nun also Tonya Haddix und ihren Affen oder ihre Affen und wird auch ein wenig ihr Vertrauter. Und der bekommt dann schlussendlich auch mit, dass Tonka eigentlich nach dem Gerichtsbeschluss an die Tierrechtsorganisation PETA überstellt werden sollte und dass Tonka gar nicht verstorben ist, wie Tonya Haddix das behauptet hat, sondern von ihr versteckt wird. Und darauf wiederum informiert dann die Filmproduktion PETA, Tonka wird beschlagnahmt und so weiter.
Eieiei, eine echte Monkey Mom. Das klingt ja nun journalistisch, ethisch mehr als fragwürdig und knüpft auch wieder an Tiger King an. Da ging es ja auch um die Frage nach Ausbeutung, Übervorteilung und ja eben darum, dass die Leute da vorgeführt wurden. Wie geht Chimp Crazy damit um? Also gehen die da mit den Vorwürfen in Bezug auf Manipulation anders mit um?
Ja, das ist schon in der Tat alles sehr zwiespältig und schwierig und auch hochmanipulativ, wie Tiger King ja auch schon. Und ja klar, also um journalistische oder dokumentarische Ethik geht's da auf jeden Fall gar nicht. Also das ist nichts, was die Serie irgendwie vorlebt. Aber das will sie halt natürlich auch gar nicht. Und diese eigene Verstrickung, die dann hier nochmal stärker ist, ne, die wird dann schon immer wieder thematisiert, auch mit dem Macher und seinem Proxy-Regisseur vor der Kamera, die dann so ein bisschen betreten, darüber sprechen. Aber natürlich, muss man sagen, wird durch das Eingreifen der Plot auch erst richtig vorangetrieben und spannend. Aber ja, darüber hinaus ist das natürlich ohnehin ein Ansatz, der fragwürdig ist oder schwierig ist. Denn das ist schon so eine Art von Zoodokumentarismus. Und das ist eben halt eher ein Menschen- als ein Tierzoo. Aber ja, ich würde sagen, Zoos sind ja insgesamt vielleicht auch nicht nur verdammenswert, die haben ja auch Funktionen, ne? Also Forschung und Bewahrung und pädagogische Funktionen vielleicht auch. Und so würde ich das mit Chimp Crazy und dem Ansatz auch beschreiben. Also das ist zwar hochmanipulativ und reißerisch und manchmal vielleicht auch heuchlerisch mit dem Vorgeben, dass es da ums Tierwohl vor allem geht. Aber es gibt schon ein großes Gespür und Empathie für Menschen mit diesen extremen Leidenschaften und Identifikationen. Und ich habe immer an so ein Wort im Englischen gedacht, dass das dafür irgendwie sehr schön ist. Also da gibt es den Begriff Pet Project, ne? Also wörtlich Haustierprojekt, für alles, was man so an Spezialinteressen oder Leidenschaften haben kann. Und ja, vielleicht kann man Chimp Crazy auch einfach so schauen, ne? Also als ein Beitrag zu dem, was Menschen vor allem in den eher ländlichen Vereinigten Staaten sich so als buchstäbliche Haustierprojekte schaffen, um irgendwie klarzukommen. Hm. Und dabei schaut man dann immer wieder auch in die Schimpansengesichter und am Ende bleibt dann natürlich das Rätsel, ja, was die zu dem ganzen Irrsinn denken.
Die armen Tiere. Oder auch exotische Tiere. Nach Tiger King gibt es ab morgen die US-amerikanische Doku-Serie Chimp Crazy bei Sky und Serienkritiker Daniel Eschkütter hatte die Infos. Herzlichen Dank.
Ich danke auch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat heute Christiane Abelein.
Frauen werden endlich gehört. Mit diesen Worten begrüßt die Präsidentin des Filmfestivals in Cannes, Iris Knobloch, neue Empfehlungen für den französischen Kulturbereich. Dabei geht es darum, sexualisierte Gewalt in der Branche einzudämmen. kann jedenfalls Will die Empfehlungen ernst nehmen und Knobloch verspricht, das Festival werde sich mit Kraft und Mut weiterhin für Veränderungen einsetzen. Man wolle weibliche Stimmen verstärken und das unglaubliche Talent derjenigen beleuchten, die eine erweiterte Sicht auf die Welt ermöglichten. Wie bei der Vorstellung der insgesamt 19 Wettbewerbsfilme in Cannes bekannt wurde, sind 6 der Werke von Regisseurinnen. Eine davon ist die deutsche Mascha Schilinski. Sie stellt ihren neuen Film In die Sonne schauen vor. Darin erzählt die 41-Jährige von 4 Mädchen aus unterschiedlichen Epochen, deren Leben miteinander verwoben ist. Siegfried Unselt gilt als einer der wichtigsten Verleger der Nachkriegszeit. Jetzt ist bekannt geworden, dass er vor 1945 der NSDAP angehört hat. Das berichtet die Zeit und beruft sich dabei auf den Historiker Thomas Gruber. Dieser sei im Bundesarchiv auf den Beleg für die Mitgliedschaft gestoßen. Demnach hat der damals 17-Jährige die Mitgliedschaft in der NSDAP im Juni 1942 beantragt, kurz vor dem Notabitur. Unser Literaturkritiker Helmut Böttiger hält es für falsch, den Verleger deswegen moralisch zu kritisieren. Es sei keine Selbstverständlichkeit gewesen, dass sich die Bundesrepublik in den 50er und 60er Jahren demokratisiert habe. Daran habe auch Unselt mitgewirkt.
Man darf nicht vergessen, und das ist ein bisschen aus dem Blickfeld geraten, dass alte Nazis bis Ende der 50er Jahre im Grunde überall das Sagen hatten, gerade auch im Kulturbereich. Und gerade Leute wie Unselt, Grass oder auch andere, Günter Eich, die nach 1945 erkannt haben, wir haben einen großen Fehler gemacht. Wir müssen uns für die Demokratisierung der Gesellschaft einsetzen, gegen das Weiterleben der Nazis kämpfen. Gerade die sind für diese Demokratisierung extrem wichtig gewesen.
Unser Literaturkritiker Helmut Böttiger hier im Deutschlandfunk Kultur. Unter dem Schlagwort Bookbans wurden in den USA teils erfolgreiche Versuche bekannt, Bücher aus Schulen oder Bibliotheken zu entfernen. Häufig sind davon Veröffentlichungen zu Themen wie Transgender, Diversität oder Rassismus betroffen. Die American Library Association, ALA, hat sich genauer angeschaut, wer hinter solchen Zensurbemühungen steht. Demnach sind es zu 16% sogenannte besorgte Eltern. In den allermeisten Fällen aber geht die Kritik auf Interessensgruppen oder Regierungsstellen zurück, wie die ALA schreibt. Oft seien diese Gruppen eng mit der Republikanischen Partei verbandelt. Archäologen im sizilianischen Agrigent haben eine außergewöhnliche Entdeckung gemacht. Das internationale Forscherteam unter Leitung der Freien Universität Berlin fand einen antiken Hörsaal und 2 seltene Inschriftenblöcke. Der Hörsaal war laut FU Teil eines Gymnasiums, einer Mischung aus Fitnesscenter und Schule. Als die Archäologen den Hörsaal freilegten, fanden sie eine Art Theater mit 8 ansteigenden, halbrund angeordneten Sitzreihen, auf denen etwa 200 Personen Platz fanden. Den Wissenschaftlern zufolge hat kein anderes derzeit bekanntes Gymnasium der antiken Welt einen so großen Hörsaal gehabt.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Und ich bin Busat Yam. Hallo und herzlich willkommen. Atomreaktor, Super-GAU, Unglück und Katastrophe. Diese Begriffe assoziieren viele von uns wahrscheinlich mit Fukushima oder auch Tschernobyl. Bei mir und Ihnen geht es da eventuell ähnlich. Ist es vor allem die Katastrophe aus den 1980er Jahren, die sich tief im Gedächtnis verankert hat, aber auch popkulturell durch die Computerspielreihe Stalker zum Beispiel. Aber es gab auch schon in den 1950er Jahren einen dreitägigen Brand im Nuklearreaktor Windscale an der Nordwestküste von England. Und genau dieses Unglück bzw. die Zeit danach ist der Hintergrund für das neue Computerspiel Atomfall, das sich Markus Richter für uns angeschaut hat. Und ich gehe mal davon aus, auch gespielt hat. Markus, was genau erwartet uns in Atomfall?
Ich will nur mal kurz sagen, bei Atomfall, in Windscale war es ja, wenn man die Geschichte liest, damals so ein bisschen nonchalant. Es hat gebrannt, wir evakuieren jetzt mal nicht. Angeblich hat man nur so ein bisschen Milch weggeschüttet, die aus der Gegend war. Das ist hier im Spiel ganz anders. Mhm. Da wird eine riesige Mauer um das Gebiet gezogen und der ganze Landstrich wird komplett abgeriegelt.
Look, I don't know much, but whatever the boffins are working on over at the atom plant, chalk is, it infected the soil. Strange growths sprouts up now and again.
Der Boden ist irgendwie verseucht, das wird hier erklärt, seltsame Dinge wachsen, es gibt auch Strahlenzombies und alles ist auch so ein bisschen übernatürlich angehaucht und man selbst findet sich, wenn man das Spiel anfängt, so ohne Erinnerung in diesem Gebiet dann wieder und das Ziel ist wieder rauskommen, aber das ist gar nicht so einfach. Es ist zwar erstmal sehr malerisch, man kommt aus dem Bunker raus, alles sehr grün und britisch eben und dann stehen da auch so rote Telefonzellen rum.
I love your head.
Tja, und die Warnung der mysteriösen Telefonschirme, das ist ja alles ganz schön gefährlich ist, die ist natürlich auch umgesetzt. Da rennen sehr viele Leute rum, die wollen einen auch umbringen.
Eieiei, also Strahlenzombies und rote Telefonzellen, das klingt ja erstmal einprägsam, vor allem auch anschaulich, aber so insgesamt scheint mir das Szenario zumindest nach deiner ersten Beschreibung nicht unbedingt das innovativste, oder?
Das ist, wenn man das sozusagen so sieht, kann man sehen, da sind sehr deutliche Anleihen bei Fallout und Stalker, eben beides sehr bekannte Spielereien, die sich auch in einer nuklearen Postapokalypse befinden. Und da wird sich hier ganz klar bedient. Von Fallout kennt man so die 50er-Jahre-Ästhetik und die Tatsache, dass sich verschiedene Gruppierungen in dem Sperrgebiet herumtreiben. Den kann man sich anschließen oder man kann sich mit denen anlegen. Und von Stalker ist es sozusagen so dieses eine begrenzte Gebiet, dieses, was abgesperrt ist und der Hang zum Übernatürlichen. Aber auch wenn das sozusagen eine bekannte Formel ist, Atomfall kombiniert das hier schon sozusagen mit etwas Neuem. Es gibt einerseits diese malerische, ländliche, britische Gegend, Wald, Weide, dazwischen drinnen auch so ein malerisches Örtchen inklusive Pub und Gemeindehaus, die britische Art der Charaktere. Das ist jetzt auch alles sozusagen nicht neu, aber es ist sozusagen schön neu kombiniert und macht genug Spaß, das alles zu entdecken. Man könnte sogar sagen, das ist der Reiz dieses Spiels, dass jemand hier dieses bekannte Konzept nimmt, was man gerade als Computerspieler wirklich schon seit Jahren jetzt kennt und dann so ein neues Setting mal ausprobiert.
Okay, aber würdest du dann trotzdem auch sagen, dass sich dieser anfängliche Reiz überträgt, vor allem wenn es darum geht, dieses Spiel dann ja auch letztendlich mit Spaß durchzuspielen?
Schon. Es ist so eine behutsame Mischung aus Genrekonvention und Innovation. Also um das noch kurz zu erklären, diese Art von Spielen, da rennt man in der Ego-Perspektive durch die Gegend, sammelt Ressourcen, bringt Leute um die Ecke. Man muss das nicht beschönigen, das ist immer Teil all dieser Spiele. Hier ist das so ein bisschen anders, vor allem am Anfang, wenn einen Feinde sehen, schießen sie nicht sofort los, sondern sie geben Gelegenheit, sich zurückzuziehen. Also sie beschimpfen einen und sagen, wenn du nicht gehst, dann schieße ich über den Haufen. Und das schafft so ein bisschen Spannung und die Kämpfe sind auch viel härter. Das heißt, die Feinde sind nicht einfach Kanonenfutter. Und eine andere Sache ist, die Spielewelt ist hier in offene Zonen unterteilt. Das ist so, wenn man auf dem einen Ende einer Skala sozusagen sehr durchinszenierte, schlauchartige, achterbahnartige Level hat, wo man also einfach nur geradeaus läuft im Prinzip und auf der anderen Seite eine völlig offene, riesige Spielwelt, dann ist das so ungefähr auf der Hälfte. Man hat so kleine Zonen, die man erkunden kann. Das finde ich perfekt umgesetzt, weil man ist nicht völlig überfordert von dieser komplett offenen Welt. Das passiert bei Fallout zum Beispiel häufig. Aber man hat genug Freiheit, sich umzuschauen. Und dann sind da in diesen Zonen halt so kleine Dinge und Geschichten versteckt, die für sich dann immer alleine spannend sind. Das macht total Spaß. Und aber auch immer so ein bisschen auf dieses große Mysterium, was ist hier eigentlich los, einzuzahlen. Und ich war sehr gut unterhalten. Und ich muss ehrlich sagen, diese Parallelen zu den Platzhirschen, ja, die drängen sich auf. Aber Atomfall steht auf eigenen Füßen. Und ich würde sogar jetzt so weit gehen und sagen, das ist gerade der beste Vertreter von postapokalyptische Welt des letzten Jahrhunderts erkunden. Und ich möchte es einfach mal sehr empfehlen.
Also, falls Sie auch auf Erkundungstour gehen wollen, große Empfehlung hier gerade gehört. Atomfall ist für Windows, PC, PlayStation und Xbox erschienen. Kostet rund 50 Euro. Markus Richter hat uns das Spiel hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur vorgestellt. Danke.
Sehr gern.
Für Menschen, die nicht oft ins Museum oder in eine Galerie gehen, kann zeitgenössische Kunst ja oft auch unzugänglich sein. Deshalb hat ein Museum in der Stadt Kortrijk in Belgien etwas Neues ausprobiert. Das Abbey ist ein Museum der schönen Künste und hat jetzt Ende März auf dem Gelände eines alten Klosters eröffnet. Es ist ein ja verspieltes visuelles Museum, das versucht, Kunst als universelle Sprache zu erforschen und zugänglich zu machen. Vor allem für Leute, die sonst nicht ins Museum gehen. Ja, klappt das? Columba Krieg war für uns vor Ort.
Ein altes Klostergelände mit einem kleinen Park und darin ein riesiger grauer Quader, der sich über die Klostermauern in den Himmel hebt, als wäre ein minimalistisches Raumschiff in einem Mittelalterdorf gelandet. Dieser Quader, das ist das Abbey-Museum, das hier im belgischen Kortrijk gerade erst eröffnet hat. Hier gibt es zeitgenössische Kunst zu sehen, besonders aus dem flämischen Teil Belgiens.
Wir sind ein neues Museum und wir versuchen neu zu denken, was ein Museum sein kann oder soll und wer entscheiden darf, was Kunst ist und was gezeigt wird.
Sarah Kaymühlen, Direktorin des Abbey, beschreibt mir im ehemaligen Kräutergarten des Klosters ihre ambitionierten Pläne für ihr Museum. Sie will neue Zielgruppen erreichen.
That's the whole fundament of the new project.
Wir wollen Menschen erreichen, die sonst nicht ins Museum gehen, weil sie das Gefühl haben, es ginge nicht um sie. Aber es geht um sie.
That it's not about them, it is about them.
Diese Offenheit soll sich auch in der Architektur des Museums spiegeln.
Wir haben das Gelände auf jede mögliche Art geöffnet. Die Leute können Abbey aus jeder Richtung erreichen.
Es stimmt, der Hof des ehemaligen Klosters ist offen und zugänglich. Der Quader steht dazu in einem spannenden Gegensatz. Besonders wohnlich wirkt der fensterlose Klotz auf mich von außen nicht. Der Eindruck ändert sich aber im ersten Ausstellungsraum. Sarah Kaymühlen zeigt mir das sogenannte Wohnzimmer. Der Künstler Rinus van der Velde hat es gestaltet. Er hat jede Menge bunte Möbel zusammengezimmert, vor allem aus Holz und Pappe, viele davon etwas wackelig auf den Beinen.
Everything.
Die Pflanzen, die Lampen, die Stühle, alles, was man hier sieht, ist fake. Aber man kann es benutzen. Hier können Leute Platz nehmen, sie können abends ein Buch lesen, es gehört zum Café, man kann hier etwas trinken.
Im Moment gehen die BesucherInnen zwischen den Möbeln hindurch. Wenige trauen sich, die Gegenstände anzufassen oder sich hinzusetzen. Ein älterer Herr geht mutig voran und probiert einige Sitzgelegenheiten aus. Sind sie bequem?
No, absolut nicht.
Nein, gar nicht bequem.
Das kauft du.
Mein Selbsttest bestätigt seinen Eindruck. Trotzdem kann ich mir gut vorstellen, abends in dieser ausgefallenen Atmosphäre einen Drink einzunehmen. Vom Wohnzimmer aus hört man schon einen Teil der Eröffnungsausstellung. Der Titel ist etwas schwierig wiederzugeben. F Sternchen Sternchen Clore, also Folklore oder auch Folklore. Hier zeigen flämische KünstlerInnen ihre aktualisierten Versionen von Traditionen und Bräuchen. In der ehemaligen Kapelle des Klosters sind auf 14 Bildschirmen immer wieder zwei Frauen zu sehen. Vor einer Barock-Mustertapete spielen sie Blockflöte, ein Stück von Haydn, das der Künstler Dennis Tiefus vielfach übereinander gelegt hat.
When the father So the husband died and the father of the daughter you see here, mother and daughter decided to start learning the flute and every Sunday they came together to practice.
Wie auch in Deutschland ist es flämische Tradition, dass viele Kinder oder MusikanfängerInnen die Blockflöte oder eben Blockflöte lernen. Das Blockflöte-Spielen ist das gemeinsame Ritual der beiden Frauen in der Installation. Ansonsten gibt es in der Ausstellung noch bemalte Keramik in Kreissägenform, ein Pferd aus eingelegten Gemüsekonserven, eine Videoinstallation mit einem Kinderkarussell, das von Explosionen angetrieben wird und langsam abbrennt. Und in der Mitte des zweiten Raumes einen kleinen Wagen mit einem großen Spekulos oder Spekulatius darauf, der den Raum mit Gewürzgeruch füllt. Ihn darf man auch essen. Man lernt also so einiges über flämische Traditionen in der Ausstellung. Die Erfahrung von etwas Altem, Vertrauten, das immer wieder praktiziert wird, ist aber nicht auf Flandern beschränkt. Und die Ausstellung Folklore zeigt, wo Traditionen an ihre Grenzen kommen und wie Folklore in die Gegenwart geholt werden kann, auch um sie zu erhalten. Die Direktorin Sarah Kaymühlen will, dass das Abbey ein Museum ist für Menschen, die sich noch nicht so sehr für Kunst interessieren. Ich finde, das Abbey ist zugänglicher als andere Museen, wenn man einmal drin ist. Aber wie sehen das die Menschen, die hier angesprochen werden sollen? Draußen auf einer Parkbank in Sichtweite des Museums hängt eine Gruppe Jugendlicher in der Sonne ab. Ich frage, ob sie wüssten, dass hier ein Museum sei.
Nein, ich dachte, es wäre eine Mensa.
I might just check it out now.
So richtig eingeladen ins Abbey fühlen sich die Jugendlichen also noch nicht. Aber das kann sich ja noch ändern.
Das Abbey Cork in Belgien hat gerade eröffnet und bemüht sich darum, bildende Kunst zugänglicher zu machen.